Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, grüß dich.
Kurzer Blick mal zurück aufs letzte Pandemiejahr 2021. Wie ist es dir da ganz persönlich ergangen in dieser Zeit?
Also angefangen hat es bei mir, genauso wie bei allen anderen, wahrscheinlich mit einer großen Pause. Wir waren gerade kurz davor, einen Film zu drehen und der wurde dann gestoppt. Da kam so der erste Lockdown. Und dann aber so nach 3 Monaten haben wir tatsächlich wieder angefangen zu drehen. Und zwar halt mit diesen Bedingungen, die wir jetzt alle kennen. Und dann haben wir ganz normal weitergedreht. Wir waren halt alle wahnsinnig unsicher, ob die Kinos je wieder richtig schön öffnen können. Und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt wahnsinnig, dass man fast das Gefühl hat, man ist am anderen Ende jetzt rausgekommen und plötzlich sieht man wieder 700 Leute in einem Saal und denkt sich, krass, wie geht das? Das ist ja unglaublich, ist ja toll.
Hat denn diese ja wirklich besondere Zeit für uns alle deine Sicht auch auf Dinge verändert?
Vielleicht ist das so ein Ding von mir. Ich habe da auch erst was ganz Positives drin gesehen. Ich habe das am Anfang ein bisschen so gesehen wie diese autofreien legendären Sonntage in den 70ern bei der Ölkrise, wo ich dachte, naja, schau, da haben Jahrzehnte später alle noch davon gesprochen, wie sie auf der Autobahn spazieren gegangen sind und so. Und so habe ich das am Anfang mit dem Lockdown empfunden, wo ich dachte, wow, wer hat das denn schon mal so gesehen? Das ist doch eine ganz, ganz absurde Wahnsinnssituation. Oder meine Nichte ist dann durch Italien gefahren. Die hat Florenz und Venedig menschenleer gesehen. Das wird man so nicht mehr erleben. Und dann wurde es natürlich sehr zäh. Irgendwann. Dann ging das los mit diesen auch mit den ganzen Zweifeln. Wie macht man es jetzt? Dann die ganzen Gegnerschaften, die da hochkamen, wie die Rechten das für sich instrumentalisiert haben, wie die Gesellschaft dadurch dann getestet wurde, wo ich dachte, wow, jetzt kommt einfach immer eine neue Sau. Also ob es jetzt vor was die Flüchtlingskrise, jetzt ist es Corona, aber irgendwie versuchen irgendwelche Kräfte immer uns so ein bisschen auseinanderzutreiben. Und das fand ich dann extrem anstrengend.
Und hat dich diese Zeit, das haben auch so einige eher so empfunden, demütiger oder dankbarer gemacht, auch gerade für die kleinen Dinge so im Leben?
Also ich finde, wir sind alle wahnsinnig aufs Private zurückgeworfen worden. Und ich hätte schon mir gewünscht, dass wir dann mehr das ausgenutzt hätten. Also ich persönlich auch, aber ich meine, ich habe ja weitergearbeitet. Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die nicht weiterarbeiten konnten und die aber in den Jahren davor eigentlich immer gesagt haben, oh Gott, ich wünschte, ich hätte mal eine Pause oder ich könnte mal durchatmen. Dann hatte man diese Pause und dann hat man die natürlich verständlicherweise auch schon wieder mit Angst verbracht. Nämlich, wie geht's denn weiter? Wann geht's denn endlich weiter? Ja, also ich glaube, diese Fähigkeit dann zu sagen, hey, dann nehmen wir doch jetzt mal diese Zwangspause und machen so Inventur heißt es, ne? Inventur.
Richtig.
Und machen Inventur vom Inventar. Das hätte, ich glaube, die Leute, die das geschafft haben, die sind wirklich im Vorteil. Also meine Schwester hat das dann, glaube ich, gemacht und das dafür war es dann schon richtig, richtig gut. Also bei mir war es tatsächlich gar nicht so krass, weil ich habe ja dann wieder weitergedreht.
Wie hast du denn das empfunden, gerade am Anfang, die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen?
Auch da war ich wieder privilegiert, weil wir natürlich dadurch, dass wir Schauspieler sind, nicht mit Maske rumrennen konnten. Das heißt, alle anderen mussten extrem Masken tragen. Da gab es dann Gruppen, wir wurden unterteilt in Gruppen und die durften keinen Kontakt haben mit anderen Gruppen. Da hatte ich den Vorteil, dass ich da einigermaßen existieren konnte. Aber was halt schade war, ist, man hat so vom Team wahnsinnig wenig mitbekommen, wie es halt sonst ist. Man hat sich nicht so richtig gesehen. Es wurde dann so ein bisschen besser später. Und jetzt habe ich auch realisiert, das habe ich auch gestern so ganz irritierend gefunden, als diese Masken alle weg waren, weil man dann versteht, dass man manche Leute gar nie ganz gesehen hat. Man hat nur die Augen gesehen. Und wenn dann die Maske weg ist, denkt man sich, ach, du siehst ja ganz anders aus, als ich dachte. Man hat die Person jetzt schon 3 Monate gesehen, hat mit der zusammengearbeitet und denkt sich, krass, völlig anderes Gesicht, als ich dachte. Ja, die untere Hälfte, völlig anders. Riesenüberraschung. Die Konzepte waren ja dann immer so, dass die Schauspieler mehr oder weniger in so eine Bubble eingeschlossen wurden, zusammen mit der Regie. Weil wir notwendigerweise ohne Maske miteinander verkehren mussten. Also deswegen mussten wir uns eigentlich so isolieren. Den zweiten Dreh, den wir dann gehabt haben, der war dann auf dem Kanal und da hat man uns wirklich in eine Hotelanlage quasi mehr oder weniger zusammen eingeschlossen und dadurch funktionierte das auch und wurde auch keiner krank. Mhm. Aber wir untereinander hatten natürlich keine Masken.
Ja, und für den Nachnamen, das war ja, glaube ich, auch letztes Jahr, ne? Die Dreharbeiten
genau.
Für den Nachnamen.
Genau.
Ich meine, da
das war
der ja so, genau, sowieso so ein bisschen privilegierter auf der Finca und ich meine, da hatte man so das Gefühl, die Welt ist schön und alles ist gut.
Ja, aber was halt passiert, ist dann doch dieser Mangel an Kontakt zu anderen Menschen. Man verliert so ein bisschen den Kontakt. Und das fand ich auch das Schwierigste oder das Nervigste ist, dass man seine Freunde nicht sehen konnte oder dass Leute vereinsamt sind und auch Freunde von mir, die vielleicht nicht jetzt das Glück hatten, irgendwie in der WG zu wohnen oder sowas, die sind, da hat man das Gefühl, da sind jetzt nicht immer die besten Sachen rausgekommen. Da ist so, ja, neben der Vereinsamung sind so ein paar Sachen passiert. Also da wird man viel aufzuarbeiten haben. Aber umso mehr schätzt man jetzt halt gerade wieder, dass man wieder in Kontakt treten kann. Also mal sehen, wie es jetzt funktioniert. Jetzt geht die Kurve ja gerade Gott sei Dank runter, obwohl alles geöffnet wird.
Wie dicht lässt du denn dieses Weltgeschehen auch gerade mit der Ukraine an dich ran? Bist du jemand, der tatsächlich dann rund um die Uhr sich die Nachrichten anguckt, die Sondersendung, oder sagst du irgendwann, nee, jetzt muss ich mich mal energetisch ein bisschen abschotten, sonst werde ich irre?
In deiner Frage liegt schon die Antwort. Du hast natürlich recht, man muss eigentlich Zweiteres machen. Ich glaube, man muss in unserer jetzigen Zeit lernen, zu unterscheiden zwischen sich, wie man sich informiert. Und da muss man auch lernen, zwischen validen Quellen und nicht validen Quellen zu unterscheiden. Und valide Quellen sind jetzt nicht automatisch die, die mir Recht geben. Und das Zweite ist wahrscheinlich eine Reduktion, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir ein bisschen zu viel Info kriegen. Ich muss nicht jede Gräueltat sofort wissen. Also es gibt ja auch dann schon wieder so Worte dafür. Doomscrolling heißt das ja dann, glaube ich, dass man, wenn man sich wirklich selber die ganze darunter scrollt und eine Katastrophe nach der anderen sich zu Gemüte führt, weil man fast so ein bisschen abhängig ist davon. Mein Prinzip wäre gerade, sucht euch ein Qualitätsmedium und lasst es vielleicht eine Wochenzeitung sein und lest dann einmal die Woche dieses Qualitätsmedium gründlich oder hört auch mal die Nachrichten, aber dann macht zwischendrin aus, wenn was Krasses passiert, ihr werdet es hören. Wir werden es alle hören.
Jetzt am Donnerstag kommt der neue Film in die Kinos, Eingeschlossene Gesellschaft, auch wieder von Sönke Wortmann. Über den Nachnamen haben wir schon gesprochen. Der Vorname war ja auch schon, du warst da jedes Mal mit dabei. Es ist auch wieder eine ganz besondere Geschichte, auch alles wieder an einem Ort des Geschehens.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Es ist gerade so ein bisschen so ein Trend und das ist für Schauspieler ein großes Vergnügen, um ehrlich zu sein.
Aber auch eine besondere Herausforderung in irgendeiner Form, oder?
Ja, das ist es schon, aber das ist, also die Drehs sind sehr, sehr unterschiedlich. Also auch der Vorname, jetzt ist Sönke ein Regisseur, der nicht sehr, sehr gerne sehr, 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 sehr lange dreht. Und das erleichtert die Sache. Also er mag, wenn es voranschreitet. Das erleichtert die Sache, dass man nicht eine Szene 3 oder 4 oder 5 Tage lang dreht. Dann würde es tatsächlich sehr, sehr anstrengend werden.
Eingeschlossene Gesellschaft, nimm uns mal mit in die Geschichte.
Also die Prämisse ist eigentlich, es ist ein Lehrerzimmer und das ist Freitagabend und die sind quasi mehr oder weniger also auf dem Absprung. Und es klopft, ein Vater kommt rein und der ist in der unglücklichen Situation, dass sein Sohn einen Punkt braucht, der ihm versagt wurde, um sein Abitur zu machen. Und als der Punkt ihm verweigert wird und er relativ arrogant abgewiesen wird, zückt er eine Pistole und sagt so, Leute, ihr setzt euch jetzt hier hin und ich möchte nicht, dass der Punkt verschenkt wird, sondern ich möchte, dass ihr zugebt, ihr habt einen Fehler gemacht und irgendwo kommt dieser Punkt her. Und dann lässt er diese Lehrer allein und gibt ihnen eine Stunde. Und was dann passiert, ist natürlich nicht das, was er erwartet. Dann explodieren Intrigen und Geheimnisse kommen raus. Das ist fast wie ein Agatha Christie und unser ganzes Bildungssystem wird einmal nach links und einmal nach rechts geschleift. Und das ist dann sehr vergnüglich, sehr spannend und auch erschreckend.
Absolut. Also mich hat das tatsächlich so ein bisschen an Louis Clos, die Eingeschlossenen von Sartre, erinnert. Ja, die Situation, also dieses Machtverhältnis verändert sich und kehrt sich quasi ja komplett einmal um.
Also sie drehen sich ja ständig, die Machtverhältnisse. Und jetzt hat Jan Weiler da sehr starke Figuren gezeichnet. Jede Figur steht eigentlich für eine Haltung zu unserem System. Und auch der Vater steht ja zu einer Haltung. Und alle kriegen ihren Dreck ab. Ja? Also ich glaube nicht, dass der Jan uns da wirklich eine Antwort gibt, aber er stellt uns jede Menge Fragen und spießt das alles sehr, sehr gerne und sehr genüsslich auf.
Und du selber spielst ja die Rolle dieses zynischen, aber allseits wohl beliebten, vor allem bei den Frauen, Sportlehrer.
Ein bisschen zu beliebten
Sportlehrer. Sportlehrer, genau. Was hat dich an der Rolle und überhaupt auch an diesem Drehbuch gereizt?
Also vielmehr als die Rolle ist es eigentlich das Gesamtwerk, also erstmal, ich wusste, wer mitspielt, ich wusste, Sönke macht das und ich hatte ein großes Vergnügen an den Texten und an der Frage, die gestellt wird. Ich mag es halt immer sehr gerne, wenn man Komödien hat, die einem wirklich Spaß machen, aber die am Ende auch dich mit einer Frage hinterlassen und du danach debattieren kannst, wenn du aus dem Film rauskommst. Und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende für mich, mehr als die Rolle sogar.
Ja, und es sind einfach tolle Dialoge. Das hat so einen Wortwitz fast in jedem Satz. Und was ich auch so toll finde, ist mal wieder, wie auch schon in den anderen Filmen, die Situationskomik.
Jeder, der Jan Weiler kennt oder liebt, weiß ja, auf was er sich einlässt. Das ist was sehr Urdeutsches, was du nicht gut übersetzen könntest, und das ist ja auch mal ganz gut. Also unsere Art von Spitzfindigkeit da festzunageln und unsere Art von Verquastheit und Schrulligkeit und dann eben auch unser Bildungssystem und dann diese Lehrertypen, die jeder kennt, komischerweise. Ich war ja irritiert, weil ich das Gefühl hatte, das sind eher alles Lehrertypen aus meiner Schulzeit. Und ich bin sehr irritiert jetzt zu hören, dass es das immer noch gibt, alles.
Naja, die sind noch nicht alle ausgestorben, aber ich fand es zum Beispiel auch toll, Justus von Donani ist dabei, du hast ja eben schon einige erwähnt, Anke Engelke, und beide auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht zu erkennen. Wenn man es nicht wüsste, würde man die gar nicht erkennen.
Das stimmt, aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Frau, die Anke spielt, ich hatte so eine Lehrerin, die 1:1 dieses Kostüm anhatte, diese Frisur hatte. Sie hatte nur einen gänzlich anderen Charakter. Aber genau so eine Type hatte ich.
Was hat die Justus unterrichtet? Latein oder was?
Nee, Ethik tatsächlich. Ethik. Okay. Aber die hatte das Pech, dass sie sich überhaupt nicht durchsetzen konnte. Die ist in den Raum reingekommen und es hat sich nichts geändert.
Das kenne ich auch sowas.
Ganz, ganz furchtbar. Die kam so, die war so 1,30 groß ungefähr und die ist reingelaufen so an der Tischkante von den Schülern und nicht angeguckt. Weil sie hatte so eine Stimme, die keiner gehört hat. Also man hat nur an den Mundbewegungen gesehen, dass sie gesprochen hat, weil die Schüler haben genauso weitergelabert wie vorher. Und wenn man sie einmal kurz angeguckt hat, dann kam sie zu einem und hat den ganzen Unterricht nur zu einem geführt, weil sie so verzweifelt war, dass sie wollte, dass irgendjemand zuhört. Deswegen hat man sie nicht angeschaut. Also es war wirklich grauenhaft. Ich hoffe, es geht ihr gut und ich wünsche ihr alles Gute.
Ja, da kommen ja so tatsächlich diese Erinnerungen so an die eigene Schulzeit. Bist du früher gerne zur Schule gegangen?
Ja, also ich bin nicht ungern zur Schule gegangen. Vielleicht bin ich da zu opportunistisch. Also ich hatte da schon auch Spaß dran. Ich habe irgendwann in der 9. begriffen, ich habe mich davor, wie alle, glaube ich, habe ich versucht, irgendwie die Zeit einfach totzuschlagen. Und irgendwann waren mir, also erstmal hatte ich 2 Fünfer im Zwischenzeugnis und musste mich zusammenreißen.
In welchen Fächern, wenn ich mal raten darf, Latein und Mathe?
Es kann gut sein. Es war auf jeden Fall, Latein war auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich will es nicht mehr totschlagen, diese Zeit. Und ich habe angefangen, einfach im Unterricht mitzumachen. Und dadurch ging die Zeit plötzlich viel schneller vorbei. Und dann wurde ich auch nicht mehr ausgefragt, weil ich halt sowieso mitgemacht hatte. Und ich musste bei den Schulaufgaben nicht mehr so viel lernen, weil ich aufgepasst hatte. Und die Hausaufgaben musste ich trotzdem nicht machen. Und bin dann so bis zum Abitur eigentlich ganz gut durchgekommen. Also da habe ich irgendwie gespannt, dass es tatsächlich eine Veranstaltung für mich ist.
Ja, wow, das ist aber eine richtig erwachsene Einsicht. So weit waren, glaube ich, viele von uns nicht.
Ja, aber das ist doch die Katastrophe, weil darum geht es doch. Warum, und das ist vielleicht auch die Hormonlage bei den Jugendlichen, warum schaffen wir das nicht, denen das Gefühl zu geben, eher früher als später, dass es ihre Veranstaltung ist? Wann kriegt man die dazu? Macht das vielleicht Montessori besser, weil sie
glaube,
nur dieses Prinzip haben?
Ich glaube tatsächlich, das steht und fällt mit den Lehrern. Du kannst an allen Schulen Pech haben und du kannst an allen Schulen Glück haben, ob du auf der Montessori bist, ob du auf der Waldorf bist oder auf einer ganz normalen.
Also und das ist dann auch so ein bisschen so ein Talent wahrscheinlich, das einfach nicht allen Menschen gegeben ist. So eine, die Aufmerksamkeit von 30 Kindern zu binden ist wahrscheinlich nicht so leicht.
Wenn ich mal so in deinem Lebensbuch mir das so angucke, du stammst ja, wenn man so will, aus einer Künstlerfamilie. Deine Eltern hatten ein Hotel, aber entfernter Cousin, wenn ich das recht gesehen habe, von Michael und Lisa Fitz. Wann und wie hast du denn für dich die Lust zur Schauspielerei entdeckt?
Da gibt es gar keinen richtigen Moment. Das war eigentlich immer da und meine Eltern haben es immer befürchtet. Ich glaube, die Entscheidung, die fallen musste, war halt, willst du das beruflich machen oder nicht? Da bin ich einfach dann in Boston auf diese Schule gegangen und tatsächlich haben meine Eltern, die ja eben eher bürgerlich sind, haben gesagt, dann probier's mal aus, um zu sehen, ob du das Zeug dafür hast.
Aber ich meine, du sagst das so, dann bin ich eben in Boston auf diese Schule gegangen. Also du hast erstmal das Abi gemacht und dann bist du tatsächlich nach Amerika, Boston, da hast du eben diese Schauspielschule auch abgeschlossen und dann New York. Und inwieweit hat dich denn diese Amerika-Zeit geprägt?
Ja, also es ist wie die Schulzeit. Die eine Sache ist der Stoff, den man lernt und das Handwerk und so Schauspiele und so, was ich da alles gemacht habe. Und das andere, was ja viel größer ist und viel mehr Dimensionen hat, ist, was man übers Leben lernt. Und ich würde jedem empfehlen, mal das Land zu verlassen für eine längere Zeit. Man lernt nämlich wahnsinnig viel über die andere Kultur, man lernt aber auch wahnsinnig viel über die eigene Kultur und entspannt sich auch so ein bisschen. Also diese ganzen Debatten, die wir jetzt als ein bisschen, dass die Nerven so blank liegen und dass man sich so fetzt und so, hey, geh mal in die Staaten und schau mal, was die für Probleme haben. Dagegen ist das hier alles Kinkerlitzchen.
Hast du in New York dann auch, also ich habe gesehen, du hast gekellnert, zum Beispiel bei Christie's, aber hast du da auch nochmal weiter Schauspielunterricht gemacht oder wie hast du da die Zeit verbracht?
Ich durfte ein Jahr arbeiten und in New York habe ich tatsächlich einfach versucht, Jobs zu bekommen. Und ich habe auch einen bekommen, aber der hat mich wieder nach Europa zurückgeführt. Und dazwischen habe ich tatsächlich, muss ich ja irgendwie meine Miete bezahlen. Also habe ich gekellnert. Das lag aber auch nah, weil ich ja quasi meine Eltern ja quasi mich in dieses Geschäft eingeführt haben. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das heißt, du hast das bei deinen Eltern im Hotel auch schon als Jugendlicher immer gemacht, um Geld zu verdienen?
Ja. Also erstens haben unsere Eltern uns mitgenommen, wo wir noch keine große Hilfe waren, weil sie einfach wollten, dass wir sehen, woher das Geld kommt und dass man dafür arbeiten muss. Deswegen war das Ding ganz wichtig, dass wir da schon irgendwie so mit 9, 10 mithelfen. Und später haben wir uns dann natürlich da so unser Taschengeld verdient.
Bist du auch jemand, der gerne kocht?
Also ich koche sehr gerne. Ich bin da geprägt von meinem Vater, der eben aus der Gastronomie ist und der wahnsinnig, wahnsinnig gut gekocht hat. Und bei uns läuft sehr viel übers Essen. Auch jetzt bei meiner Mutter. Es läuft alles eigentlich immer übers Essen. Man trifft sich zum Essen und dann wird natürlich immer lecker gekocht.
Ja, was wirst du dann irgendwie auch back to Germany? Auch wieder privater Schauspielunterricht? Also du wolltest es wirklich wissen. Du wolltest es wirklich. Das war dann also so der Moment, als du aus Amerika zurückkamst, wo du es wusstest, dass du es beruflich machen willst?
Ja, das kam wirklich danach. Ich habe ja selbst noch in Boston Musik mitstudiert, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich wirklich ein Schauspieler bin. Hab dann hier in Deutschland eigentlich nur jemanden gesucht, mit dem ich dann für die Theater hier zum Vorsprechen deutsche Monologe einüben kann und bin dann an eine ehemalige Schauspiellehrerin von der Falkenberg-Schule gekommen und die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und ehrlich gesagt auch so ein bisschen in Beschlag genommen. Und da habe ich dann ehrlich gesagt mehr über das Handwerk nochmal gelernt und mich selber als in der ganzen Schauspielschulenzeit. Also da habe ich dann parallel schon gearbeitet und gedreht, aber da habe ich eigentlich ehrlich gesagt alles gelernt, was ich jetzt noch weiß.
Und du hast dich beworben am Deutschen Theater hier bei uns in Berlin und das hat irgendwie nicht geklappt.
Das war einer der schöneren Momente in meinem Leben.
Ja. Was hat das mit dir gemacht?
Also jetzt muss man da zwei Sachen sagen. In Amerika gehst du ja auch zu Vorsprechen. Und da hast du sicher keine super guten Chancen. Da stehen sie um Block rum, die Schauspieler, und bewerben sich. Und du kommst in einen Raum und da sind 5 Leute, die besser spielen können als du, besser alles können, besser aussehen, was auch immer. Und trotzdem, wenn du reingehst, hast du das Gefühl, die wollen jetzt sehen, ob du der Richtige bist dafür. Und das Gefühl, das ich beim Deutschen Theater hatte, das lief auch sehr unglücklich. Ich wurde da irgendwo hingesetzt und sollte da warten. Und dann hat man mich eine Dreiviertelstunde lang warten lassen. Und dann kam irgendjemand gerannt und hat gesagt, ich sitze völlig falsch, Mann, ich sei schuld quasi. Und habe mich dann irgendwo ganz woanders hingebracht, reingeschubst in einen wirklich sehr kleinen Raum. Und dann so, jetzt bitte, machen Sie mal. Und dann wusste man auch schon, dass ich Film gemacht hat oder Fernsehen und dann war das dann auch schon so ein Hinderungsgrund, dass man sagt, naja, also da ist ja jemand, der vom Film kommt, das nehmen wir erstmal gar nicht ernst und dann siehst du aus, wie du aussiehst, das war dann auch ein Hinderungsgrund. Also da kamen schon sehr viele Sachen mit und es gab so eine grundsätzliche Bereitschaft, erstmal den anderen scheitern zu sehen. Also erstmal zu sehen, schaffst du das in diesem Haifischbecken? Und das ist eine ganz andere Kultur und das fand ich richtig ätzend. Also ich habe, glaube ich, den Mund aufgemacht und habe so gespürt, wie das Wort an der anderen Wand wieder runterfiel. So eine Stille war das. Und eigentlich jetzt, was man dann später lernt, ist, hätte ich sagen müssen, Kinder, es funktioniert nicht. Also weder kann ich jetzt zeigen, was ich machen möchte, ich verschwende eure Zeit. Und das lernt man dann im Leben. Also das würde ich jetzt machen, würde ich sagen, dann lass mal's. Und das ist auch wahrscheinlich sogar das, was sie cooler gefunden hätten. Aber sowas, da muss man durch, das muss man lernen. Vielleicht, jetzt kann ich ja sehr glücklich sein, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil sonst wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin und habe ja ein sehr schönes Leben.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich meine, wenn man so deine Vita liest oder auch wenn man deine Filme natürlich noch in Erinnerung hat, hat man das Gefühl, es lief ja dann auch wirklich am Stück. Da gab es eigentlich so gar keinen Moment, wo mal so dazwischen irgendwie nichts war. Viele, wenn man von dir spricht, reden natürlich immer noch von Doctor's Diary, von dir als Oberarzt. Das war ja einfach auch eine Kultserie. Da war mal ganz abgesehen 2008 bis 2011. Und da natürlich Männerherzen. Also man könnte jetzt hier alles runterrattern, weil es viele Preise gekriegt. Was würdest du denn selbst als deinen, in Anführungsstrichen, Durchbruch bezeichnen?
Ja, das kam so schichtweise. Das war Doctor's Diary sicher auf eine Art, aber parallel gab es Männerherzen und parallel witzigerweise kam Vincent. Deswegen für mich persönlich ist es natürlich Vincent. Das liegt aber auch daran, dass was passiert ist, was eigentlich für mich vorher unvorstellbar war. Ich war in der Position, dass ich immer gut arbeiten konnte, aber dass ich für bestimmte Sachen einfach nicht zum Casting gekommen wäre. Für bestimmte Rollen. Ja. Und ich habe einfach gedacht, weißt du was, was ist, wenn ich so verrückt bin und versuche mir eine Rolle selber zu schreiben, die ich so nicht bekommen würde. Und das hat tatsächlich geklappt, was ja wirklich, also da sind ja ganz viele Schritte dazwischen, wo es hätte schief gehen können. Man nimmt das jetzt immer so als so eine logische Bewegung an, aber dazu musste man erstmal das Buch schreiben, das irgendwie ganz okay ist oder gut ist, dann muss es erstmal verkauft werden. Dann musste mir jemand diese Rolle geben oder sagen, ja, wir wollen das mit dir zusammen in dieser Rolle haben und dann musste der Film auch noch ein Erfolg werden. Also das war alles. Da gab es Sollbruchstellen überall. Und dass das dann am Ende so war, dass man dann dem Deutschen Filmpreis auf der Bühne steht und dann sagt, hey, wenn ihr wüsstet, was für ein seltsamer Weg das hierher war, dann das, ich kann das gar nicht in Worte packen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Augenblick dann.
Ja, und ihr wart natürlich auch ein Dreamteam, das muss man mal dazu sagen. Heino Ferch, Caroline Herfurth und du. Und ja, und das Thema war ja auch besonders, dieses Tourette-Syndrom, was ja dieser Vincent eben hatte, den du gespielt hast. Wie bist du auf dieses Thema damals überhaupt gekommen?
Ich habe da einen Dokufilm gesehen über jemanden, der das hatte. Und der hatte so einen Helm auf und hat überall an die Ecken in seinem Zimmer so Polster gemacht, weil sein Körper ihm dauernd einen Streich gespielt hat. Der Körper immer genau das gemacht hat, was er am wenigsten gebrauchen konnte in dem Moment. Und ich habe gedacht, was wäre es, wenn ich eine Geschichte über das Erwachsenwerden erzähle, unter diesen erschwerten Bedingungen? Wie schafft es jemand, damit seinen Frieden zu machen und damit klarzukommen? Also es gibt ja eine innere Reise auch. Das Tourette ist ja quasi nur ein Symbol für alle möglichen Sachen, die jeder von uns haben kann. Das war, glaube ich, der Weg. Das war mein Wunsch.
Und da hast du dann auch Blut geleckt, tatsächlich selber Drehbücher zu schreiben. Denn ja, da ging es ja weiter. Es ist ja nicht so, dass es damit beendet war. Also ich meine, erstmal das zweite Dreamteam natürlich, du und Matthias Schweighöfer, muss man ja auch mal wieder sagen an der Stelle, wo es um den Film ging, 100 Tage zu schaffen,
100 Dinge.
Ohne materielle Dinge zu haben oder zu nutzen. Könntest du das im richtigen Leben?
Ja, ehrlich gesagt ja. Also ich meine, im Film hat man sich natürlich extra eine Figur ausgesucht oder geschrieben, wo das eben wirklich ein Problem wäre. Also wir könnten das alle, ganz ehrlich, natürlich. Also man müsste es nur mit uns machen, wir würden alle irgendwie klarkommen.
Meine Lieblingsszene übrigens bei dem Film, als ihr beide über die Oberbaumbrücke rennt. Ohne Klamotten.
Ja, das haben wir so ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Also ich habe ein bisschen unterschätzt, auch was für eine Wirkung, dass die fast schädlich für den Film war. Ich habe gedacht, na fein, na klar, sie fangen ohne irgendwelche Sachen an und es ist ja auch ein guter Kontrast, im Winter nackt anfangen zu müssen. Ist ein gutes Bild für das, was sie noch haben. Relativ unschuldig, aber dass natürlich das dann nur in Anführungszeichen um die Nacktheit geht, wo du sagst, warte mal, der Film geht doch um was ganz anderes, Leute. Der Film geht um Konsum, der Film geht um, was bedeutet es, wenn wir plötzlich nichts mehr haben und um worum geht's denn eigentlich und so. Und da hat so die Nacktheit so ein bisschen das gefressen, ehrlich gesagt, weil alle natürlich das als Thema, da sind sie natürlich alle wahnsinnig dankbar, wenn wir da nackt über die Brücke rennen oder so.
Es passiert halt so selten, sagen wir es mal so.
Ja, wir sind, also schau mal zurück in Richtung Kiroyal oder sowas, also in den 80er Jahren gab es wahrscheinlich keinen Fernsehfilm, wo nicht irgendjemand nackt war. Wir sind eine erstaunlich spießige Zeit.
Wie oft musstet ihr das drehen?
Wir haben das nicht sehr oft gedreht. Wir waren ja nicht nur an der Oberbaumbrücke, wir waren auch an der Eastside Gallery und wir waren auch am Cotti. Und das haben wir in mehreren Nächten gedreht. Das musste immer so guerillamäßig gedreht werden, dass halt wir wirklich ganz schnell dort waren, gerannt sind, das dreimal gedreht haben und bevor die Leute sich das wissen konnten, waren wir wieder woanders. Und dadurch ging das erstaunlich gut. Es war auch nicht so kalt wie am Anfang, als wir den Film gedreht haben. Als wir angefangen haben, war tatsächlich so ein Wintereinbruch und es waren minus 25 Grad. Und wir haben in diesem Parkhaus gedreht und uns sind die Leitungen, also es war Kreuzberg und die haben die Stromkabel geklaut. Und deswegen hat die Heizung nicht funktioniert und alle Wasserleitungen sind geplatzt. So kalt war es und alles war gefroren. Wir hatten also so einen gefrorenen Eisbach die Treppe runter. Und da mussten Matthias und ich, das war viel schlimmer als an der Oberbaumbrücke, mussten Matthias und ich nackt auf diesem Beton rumlaufen. Und Matthias war auch prompt sofort danach eine Woche lang mit Fieber im Bett.
Krank, ja.
Krank. Und das andere da, bei der Oberbaumbrücke, da hat der Frühling da schon langsam angefangen. Das war dann künstlicher Schnee insofern.
Na
da,
dann.
Da war das dann easy. Und auf dem Cotti sind die Probleme andere. Ja, da möchte man einfach nicht in irgendwelche Spritzen steigen. Das ist das größere Problem.
Gerade war die Premiere von Eingeschlossene Gesellschaft. Ist für dich der rote Teppich Pflicht oder Kür? Macht dir das richtig Spaß?
Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche zu Hause einen roten Teppich und möchte da gerne jeden Tag da vorbeilaufen. Ich finde es eine Pflicht, finde es aber auch andererseits natürlich total schön, dass es da eine Art von Aufmerksamkeit dafür gibt. Deswegen bin ich da tatsächlich ehrlich gesagt immer auch dankbar.
Und bist du dann selber noch aufgeregt, wenn es so deine eigene Premiere ist?
Ja und nein, also das ändert sich immer. Es ist immer so ein bisschen Tagesform.
Und wie war es diesmal?
Nö, so richtig aufgeregt war ich nicht. Ich habe mich gefreut. Dadurch, dass ich auch Regie gemacht habe, habe ich dieses Instrument des Publikums, ja, also da gibt es ja Test-Screenings, dass du genau das siehst, dass du siehst, was funktioniert denn, wo werden die Leute unkonzentriert. Es geht ja nicht nur ums Lachen, sondern du merkst ja an der Stimmung im Saal, wo gehen sie jetzt aufs Klo, wo fangen sie alle an zu husten oder nach ihren Taschentüchern zu kruscheln und zu schneuzen. Also du merkst den Spannungsbogen des Filmes, wo funktioniert das und wo nicht. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Instrument. Aber das ist total nervenaufreibend. Das ist wirklich furchtbar, weil man wahnsinnig angespannt ist. Jetzt aber so zum Beispiel, wenn der Film fertig ist, sich anzugucken, wie ist das, wie es funktioniert und ich habe ihn auch gar nicht selber gemacht, ach, da bin ich mega entspannt.
Eingeschlossene Gesellschaft, jetzt ab Donnerstag in unseren Kinos. Ich durfte ihn ja schon sehen und er ist wirklich auch wieder klasse. Ich habe ja schon den Vornamen und den Nachnamen geliebt, aber der hier ist auch wieder großartig.
Super.
Und ich habe gehört von dir selbst, es kämen noch weitere Filme in diesem Jahr.
Ah ja, ja, ja. Ich habe, also jetzt kommt natürlich dieser ganze Corona-Stau, der, was wir so alles angedreht haben. Mhm. Also es kommt jetzt, wie du gerade gesagt hast, im Oktober kommt der Nachname und dann zum Weihnachten kommt Oscars Kleid. Das ist das letzte Buch, was ich selber geschrieben habe über einen Papa, der plötzlich checkt, dass sein Sohn anfängt, ein Kleid zu tragen und es nicht mehr auszieht. Mhm. Und natürlich nicht besonders gut damit klarkommt. Das kommt dann Weihnachten. Und dann nächstes, dann sind wir schon im nächsten Jahr, da kommt dann Wochenendrebellen. Ist auch ein schöner Film.
Und sonst spruchreife Dreharbeiten, Projekte noch in diesem Jahr?
Ja, ich schreibe jetzt wieder oder sollte schreiben, während wir hier sprechen. damit ich dann nächstes Jahr wieder was drehen kann, was ich selber geschrieben habe. Und dann gibt es eine Netflix-Miniserie in der zweiten Jahreshälfte, die ich drehe.
Florian, ich danke dir, dass du da warst.
Ich
wünsche dir
toll
für alles, was du vorhast. Und hoffentlich dann das nächste Mal wieder hier bei mir im Studio.
Ja, total gerne.
Würde mich freuen. Alles Liebe für dich. Bye, bye.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.